Hallo und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die 132. Folge, das 96. Interview. Und diese Woche durfte ich mit Mod sprechen. Mod hat am 26.10.21 ihr letztes Glas getrunken und hat damals zu ihrem Freund gesagt, wir müssen da raus. Was für ein weiser Satz. Wir sprechen über Musik, wir sprechen relativ lange über Musik, weil es mich einfach interessiert, und sprechen auch in diesem Interview über Trinkpausen, die Mod sehr gut kennt, genauso wie die Rückkehr zur alten Trinkform. Und ich habe ein paar lustige Fremdwörter aus Österreich kennengelernt, die hier in diesem Interview vorkommen. Die sind natürlich, ich lerne das Wort Fruchtachterl und Reparaturseitel. So, jeder Österreicher denkt, ja, klar, ja, ich bin Hamburger, ja, ich kenne sowas nicht. Das Gespräch mit Mod, das hat mich noch lang bewegt, weil wir, finde ich, relativ weit in die ganzen Materien einsteigen. Und ich finde es auch gut, wir sprechen jetzt nicht nur über Alkohol, sondern auch links und rechts. Und auch da stelle ich fest, es gibt immer wieder Dinge, die uns dann am Ende doch wieder auf unser Thema zurückführen. Und das finde ich einfach schön. Danke, liebe Mod. Bleib bis zum Schluss dran. Dieses Mal kann ich dir nämlich verraten, nicht nur, was es in der nächsten Woche zu hören gibt, sondern ich kann dir auch schon verraten, was es in der Woche darauf zu hören gibt, weil ich nämlich in den zwei Wochen nicht da bin. Und da musste ich ein bisschen vorarbeiten. Und glücklicherweise gibt es Menschen, die mich dabei unterstützt haben. So, und bis du erfährst, was es nächste und übernächste Woche gibt, sage ich, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Mod. Hallo, liebe Mod.
Hallo, lieber Kai.
Wir haben uns kennengelernt, weil du mir eine Mail geschrieben hast aus einem exotischen, von einem exotischen Ort. Du warst in Ägypten mit deinen Kindern.
Richtig.
Und hast mir eine Mail geschrieben und hast mir geschrieben, Mensch, ich würde doch auch mal mit dir ein Interview führen. Und dann haben wir irgendwie lange Zeit nichts mehr voneinander gehört, ne?
Ja, genau. Du hattest mir dann irgendwie sehr lustig geschrieben, dass, also irgendwie so 5 Minuten später hatte ich irgendwie so eine nette Antwort von dir, wo du geschrieben hast, dass du mich gleich verhaftest.
Genau.
Fürs neue Interview. Und dann habe ich aber irgendwie nochmal Haftaufschub bekommen, weil wir uns dann, glaube ich, eigentlich einen Termin ausgemacht hatten und den dann aber gleich wieder vergessen.
Ja,
beide.
Genau.
Aber ja, genau.
Genau, dann saß ich, jetzt weiß ich wieder. Saß ich auf dem Sofa, völlig verzweifelt, mit verheulten Augen, weil ich denke, okay, mein Podcast geht zu Ende. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt schreibst du Mod nochmal an. Und schwupps, hast du dich gemeldet und da sind wir.
Sehr gut, klasse. Super. Ja, das war klasse. Auch irgendwie meine Absicht, weil du damals geschrieben hattest, also, oder gesagt hattest in dem Podcast, du hättest gerne, würdest dich freuen, wenn sich wieder jemand meldet. Und für mich waren diese Podcasts eben so wichtig. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt der absolut richtige Moment, mich mal zu
Toll.
Melden.
Super, freut mich sehr. Möchtest du mal ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, na klar, gerne. Also, wie gesagt, ich bin Mod, weil du mich vorhin gefragt hast. Meinen Namen schreibt man mit M-A-U und D und spricht ihn dann Französisch oder Englisch eben aus. Also aus Maud wird dann Mod sozusagen. Ich bin 47 Jahre alt inzwischen, glaube ich zumindest, und lebe in Wien, habe 2 Kinder, komme ursprünglich aus München und bin von Beruf Musikerin, also im Speziellen Geigerin, und genau, spiele Konzerte und unterrichte.
Wow.
Ja.
Habe ich immer allerhöchste Achtung vor Musikern, weil in meiner Wahrnehmung Musiker sehr, sehr diszipliniert sein müssen, um überhaupt diese Fähigkeiten zu erlangen. Ja, ich glaube, das ist viel, viel anspruchsvoller als irgendein oller Bürojob oder sowas, weil du eben, ja nicht nur dein Geist im Griff haben musst, sondern auch dein Körper, ne?
Ja, genau. Also ich habe mal ganz kurz, irgendwie so während der Corona-Zeit, als alle Konzerte nicht mehr vorhanden waren und so, habe ich irgendwie so kurz mal Stress gekriegt und habe dann irgendwie mal für ein paar Wochen so einen Bürojob ausprobiert. Und dann, also für mich war das halt irgendwie viel anspruchsvoll sozusagen. Und ich habe mir das eben nicht, gar nicht vorstellen können. Genau, ja. Und zur Disziplin, also ich finde es irgendwie so interessant, also weil sich so im Laufe meines Lebens für mich sich die Definition von Talent einfach sehr, immer wieder sehr geändert hat. Also, weil früher hatte ich eben so eine unbestimmte Vorstellung, was Talent ist, also dass das so etwas ist, was von Gott gegeben ist und wo man dann sozusagen einfach, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, einfach unglaublich toll Geige spielen kann, also dass das so was Angeborenes ist sozusagen. Jetzt irgendwie mit den vielen Jahren, also einerseits halt so eigene Konzerterfahrung und aber auch vor allem so in meiner Unterrichtserfahrung, hat sich irgendwie so die Definition von Talent für mich irgendwie so dahingehend geändert, dass eigentlich Talent bedeuten kann, also eben sich sehr lange mit derselben Thematik so auseinanderzusetzen. Also einfach in dem Sinne von dieses Dranbleiben, von eben täglich irgendwie halt dahin einfach wieder zurückzukehren. Also das sozusagen eigentlich eben Fleiß, Disziplin, wenn man das gut beherrscht, das ist für mich eigentlich auch eine große Form von Talent, ja.
Ah, okay. Verstehe.
Also auch eine Art Gabe sozusagen, ja, wenn man...
Ja.
Also, ja, genau.
Aber dann wäre es nach der Definition nicht entscheidend, ob es jetzt eine Geige ist oder ein Flügel oder ein Horn oder sowas. Ist das
ja,
richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Grunddisposition gibt, ob einem ein Instrument eben eher liegt als ein anderes. Also ich habe als Kind auch angefangen, Klavier zu spielen. Und ja, und das war eben so, dass sich das einfach nicht wirklich weiterentwickelt hat, also weil für mich einfach diese Art, so in zwei Systemen zu denken und die sozusagen wieder zu einem zusammenzuführen, also zwei unabhängige Hände sozusagen zu bedienen, zu verfolgen, das lag mir einfach nicht, also genau. Und ja, also... Aber genau, diese Grundhaltung ist, glaube ich, dieselbe, ja.
Ja. Unterrichtest du Kinder oder Erwachsene?
Hauptsächlich Kinder.
Mhm. Ja. Und erkennst du da ein Talent, wenn du es siehst?
Mhm. Ja, doch, würde ich schon sagen mittlerweile. Und es ist halt eigentlich irgendwie, äußert sich das sehr körperlich so. Also ich kann eben immer nur sagen, so für mein Empfinden. Mhm. Also Kinder, wo ich das Gefühl habe, bei denen hängt so vom Körperlichen her das Lot einfach sehr in der Mitte. Also das heißt, dass sie halt irgendwie weder so Gummibaum sind, noch dass irgendwie alles halt so fest ist. Sozusagen, die einfach so einen Tonus, einen natürlichen Tonus mitbringen, Körpertonus, der dann einfach sich da zu eignet, einfach zum Geige spielen. Also es ist eben fast so wie so eine körperliche Voraussetzung, die am Anfang eigentlich sehr entscheidend ist, ob man da irgendwie schnell sozusagen drauf aufbauen kann oder nicht. Also es gibt tatsächlich Kinder, also heute war ein kleines Mädchen da, die nehmen so die Geige und es sitzt einfach sofort alles so am richtigen Ort. Also da muss man einfach gar nicht viel rumdoktern, sondern das stimmt dann so. Und genau, und bei anderen ist es so, dass das einfach wirklich über all die Jahre immer so ein Thema bleibt. Dann irgendwie die Geige so, nee, so, besser so oder probier mal so. Und jetzt, also dann, genau, da verliert man halt auch einfach viel dann Energie und ja, was dann hinderlich sein kann, dass man irgendwie dranbleibt, ja, wenn man immer das Gefühl hat, ach, immer noch nicht richtig, ja.
Und siehst du da einen Teil deiner Aufgabe drin, das den Kindern oder den Entscheidern dann auch zu sagen?
Dass das Lot nicht in der Mitte hängt, meinst du?
Ja, dass das eben, dass aus einer, ich sag mal, aus einer Fiedelei jetzt kein richtiges Geigen wird.
Mhm. Also, ich weiß nicht, also ich meine, bei Kindern sehe ich es irgendwie oft so, dass sie halt am Geige spielen halt irgendwie so vieles anderes lernen können. Also halt Konzentrationsfähigkeit, Ausdauer, dass man den Fokus eng kriegt, also oder dass man eben so einen Fokus bekommt, dass man einen Sinn fürs Schöne entwickelt, dass man das Gehör trainiert, dass man eben schafft, sich auf so eine intensive Beziehung einfach zur Lehrerin einfach auch einzulassen. Also das ist eine ewig lange Liste und unter anderem lernt man eben auch Geige spielen, wenn es denn passt. Also
verstehe, okay.
Ja, genau. Also deswegen, ja, wenn es da irgendwie so eine Vertrauensbasis gibt, also dann kommt man eigentlich nicht so an den Punkt, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich bin jetzt so gezwungen, jemandem so einen Lebenstraum irgendwie abzuräumen. Also
ja, verstehe. Ja. Letzte Frage dazu, gibt es denn Eltern, die ihren Kindern sagen, so, und du lernst jetzt mal Geige und die Kinder haben da gar keinen Bock drauf?
Ja, und zwar ich selber bei meinen Kindern.
Ah, oh. Volltreffer.
Hm. Ja, genau. Ja, genau. Also ich meine, oft ist es so, dass die Kinder eben lustigerweise von sich aus sagen, ich möchte gerne Geige spielen, also dass es dann auch wirklich so ganz konkret eben Geige ist, ja. Bei meinen Kindern war das nicht so, die habe ich eben zwangsbeglückt. Also meine Tochter hat ein paar Jahre Geige gespielt, jetzt inzwischen spielt sie ein bisschen Klavier. Und mein Sohn, da war ich eben der Meinung, dass Cello halt das Richtige für ihn ist. Und ja.
Mhm.
Naja.
Also du musstest Geige spielen und du bist dann dabei geblieben.
Also nee, bei mir war es so, das war mein eigener Wunsch, ja. Ich habe eigentlich mit, war so in der Sing- und Musikschule und habe dort einfach so zum Singen war ich dort als kleines Mädchen. Und dann hat dort die Lehrerin uns halt immer am Klavier begleitet und das hat mich halt so fasziniert. Dann habe ich eben meine Mutter gebeten, dass ich mit Klavier anfangen kann.
Mhm.
Und nach meiner Klavierstunde kam dann immer ein Junge, der Geige gespielt hat, weil meine damalige Klavierlehrerin hat auch Geige unterrichtet. Und dann habe ich eben zu meiner Mutter gesagt, ich möchte unbedingt auch Geige lernen. Das hat sie mir dann auch noch ermöglicht, hat aber gehofft, dass dann nach der Geigenstunde nicht jemand kommt, der Trompete spielt.
Und dann immer so weitergeht. Genau. Dann hätten deine Eltern nur noch für dich gearbeitet und für deine Musikstunden. Ne?
Ja, ja, toll. Genau. Ja, nein, aber es war so, ich kann mich noch an so eine Situation erinnern, als ich 6 Jahre alt war, hat mich jemand auf der Straße gefragt, und was machst du mal, wenn du groß bist? Dann habe ich gesagt, ich werde Geigerin. Und dann gab es natürlich irgendwie so Gelächter und das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, ich habe doch die Wahrheit gesagt, was gibt es da zu lachen? Ja,
genau. Nee.
Ja, genau.
Wie
kommen wir jetzt?
Genau, nee, ich hab schon durch. Ich habe mir das schon zurechtgelegt. Man hat beim Musizieren, insbesondere mit so einem feinen Instrument wie der Geige, muss man ja sehr beherrscht sein.
Mhm, genau, ja.
Und ich stelle mir jetzt vor, ich bin ein guter Geiger und ich habe am Abend mal richtig auf den Putz gehauen und ganz viel Alkohol getrunken und muss am nächsten Morgen Unterricht geben oder Unterricht geben ist vielleicht nicht so schlimm, aber muss irgendwo vorspielen oder habe eine Martinet oder was auch immer. Wie hat das bei dir funktioniert?
Schlecht, ja. Schlecht hat es funktioniert. Also ich hatte eben sehr oft die Situation, dass ich so Hangover war, also weil ich abends Konzert hatte und dann musste ich mich natürlich nach dem Konzert, also muss natürlich unbedingt eine Belohnung her, also egal, ob es gut oder schlecht war, aber ich hatte sie überstanden. Und also und dementsprechend bin ich halt dann oft spät ins Bett gekommen, weil Konzert ist dann um 10 oder auch nach 10 eben manchmal zu Ende, bis man zu Hause ist, kann es 11 oder auch mal 12 sein und dann musste natürlich irgendwie noch so die alkoholische Belohnung irgendwie her. Also deswegen, und dann mit Familie, Kindern und so, die halt irgendwie früh auf sind oder früh aufstehen müssen oder wie auch immer, hat es dann natürlich irgendwie irrsinnig eingeschlagen und immer nachgewirkt so. Und genau, also und ich bin jetzt seit ungefähr, also seit fast genau 2 Jahren nüchtern. Also ich habe am 26. Oktober 2021 eben mein letztes Glas getrunken. Und genau, also wirklich der große Unterschied, den ich jetzt irgendwie speziell beim Geigespielen halt merke, ist, dass ich also nicht immer, es ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber nicht immer bei Null wieder anfangen muss. Also ich kann sozusagen, da wo ich gestern aufgehört habe, kann ich heute wieder nahtlos fortsetzen, einfach beim Üben oder beim Spielen, weil ich falle einfach nicht durch, dadurch, dass ich halt einfach oft so beeinträchtigt war, durch dieses Verkatertsein, durch die Kopfschmerzen, durch dieses einfach mies draufsein und so, habe ich dann einfach wieder so viel schlechter gespielt, als ich es eigentlich kann, was dann eben wieder dazu geführt hat, dass ich mich halt auch so runtergemacht habe, dass ich es eh nicht kann. Das ist dann eben so ein Teufelskreis, der da eben auch so in Gang gesetzt wird. Also weil das schwächt dann einfach auch das Selbstvertrauen, was auch wichtig ist bei dem Beruf einfach, dass man so sagt, also jetzt nicht im Sinn von irgendwie, ich bin toll oder so, sondern einfach, dass man sagt, okay, ich traue mir das zu, ich, ja, genau.
Und war dir das schon lange klar, dass das dich in deiner Arbeit beeinträchtigt, dieses Trinken?
Also nicht in dem Ausmaß, wie es mir jetzt klar ist. Also ich war einfach, obwohl ich immer wieder so Trinkpausen eingelegt habe, war es mir trotzdem damals nicht möglich, die Perspektive irgendwie so zu verändern, dass ich das eben klar erkennen kann. Also ich hatte einfach nicht genug Abstand zu meinem Trinkverhalten und all dem, was damit zusammenhängt, als dass ich das hätte erkennen können, auch eben in den nüchternen Phasen, ja.
Verstehe. Hast du denn, ich bin immer noch erkältet, hast du denn Berufskollegen, die, oder anders gefragt, kommst du viel mit Kollegen zusammen? Ich wollte gerade sagen, in der Band, also spielst du in einem Orchester?
Genau, ich bin also Freelance-Musician, also ich habe eben keine feste Anstellung in einem Orchester, sondern ich spiele einfach mit verschiedenen Orchestern, Ensembles, Kammermusik, also von sozusagen klein bis kleinst besetzt bis hin zu, also letzte Woche habe ich zum Beispiel mit einem Orchester Bruckner Siebte gespielt, also da braucht man einfach riesige Besetzung, also genau, ja, ganz unterschiedlich.
Und hast du da denn Berufskollegen, mit denen du dich mal über das Thema ausgetauscht hast? Also zum Beispiel abends beim Glas Rotwein, dass du sagst, boah, morgen habe ich wieder einen Schädel und der andere sagt, ja, genau, kenne ich, oder gab es das nicht?
Nein, also sehr wenig. Also das, ja, dadurch, dass ich das natürlich auch vermieden habe, da irgendwie groß irgendwie in Kommunikation zu gehen mit diesem Thema, weil ich das für mich selber ja natürlich auch immer irgendwie feinsäuberlich irgendwo hinschieben musste, wo ich selber schon kaum hinschauen konnte, also geschweige denn andere. Also deswegen, also jetzt irgendwie könnte ich irgendwie da in den offenen Austausch gehen, aber zu dem Zeitpunkt oder wo es wichtig gewesen wäre sozusagen, habe ich das nicht gehabt. Also ich meine, Alkohol ist natürlich, also wie das Klischee halt auch so ist, ist natürlich auch unter Musikern auch sehr verbreitet, ja.
Tatsächlich, auch in deinem Genre?
Ja, genau. Also einfach so nach dem Konzert, also da wird auch dann oft noch reserviert halt, dass man irgendwie anschließend noch was trinken geht oder ja, genau. Also es ist schon sehr verbreitet, ja.
Es verrückt ja jetzt wieder so ein bisschen mein Weltbild, ehrlich gesagt.
Wegen der disziplinierten Musiker, meinst du?
Ja, genau. Aha. Also die sehen immer so anständig und korrekt aus. Ich meine, wir hatten ja schon mal einen Musiker hier, ja, der eine ähnliche Geschichte hat, die in Hamburg spielt bei den in der Elfi.
Aha, ja.
Und ja, für mich ist ja so ein Konzertmusiker immer anständig gekleidet, adrett, ja, Seitenscheitel, geht früh ins Bett, übt immer fleißig. Ja, und jetzt sagst du, okay, nach dem Konzert wird immer noch mal ein bisschen gefeiert.
Ja, genau, nach dem Konzert wird gefeiert. Oder wo besonders gerne gefeiert wird, ist natürlich auf Tournee.
Ja, das glaube ich.
Ja, genau. Also,
kannst du denn heute erkennen, wenn ein Kollege, mit dem du zusammenspielst, schlecht drauf ist? Wahrscheinlich, ne?
Mhm. Ja, bilde ich mir ein, zumindest. Mhm. Ja, bilde ich mir ein, dass ich das erkennen kann, ja.
Mhm. Ja, das wird ja wahrscheinlich der Dirigent dann auch als erstes erkennen, ne? Wenn da einer irgendwie so ein bisschen aus der Reihe spielt, oder? Oder nicht gut drauf ist.
Ja. Also ich meine, da muss es irgendwie schon sehr auffällig sein. Also die meisten können das halt irgendwie so mit Routine einfach wettmachen, dass das halt einfach so im Rahmen bleibt. Also dass das jetzt nicht irgendwie groß auffällt. Also ich glaube, es ist halt ein bisschen so wie wir eben auch jetzt in keinem Musiker-Kontext halt einfach in sozialen Situationen erkennen können, okay, also da hat sich jemand jetzt schon sehr gefreut irgendwie auf das Glas, oder? Also ich finde, da entwickelt man ja dann irgendwann auch so ein bisschen so ein Gespür dafür, also.
Das stimmt.
Und ich glaube, da ist es irgendwie so ähnlich, ja.
Ja, okay, begreife. Wann ist dir denn, oder wann hast du denn die Entscheidung getroffen, irgendwann mal nichts mehr trinken zu wollen?
Mhm. Genau, also das war eben so eine Entscheidung auf Etappen, aber Klick gemacht hat es eben an diesem besagten 26. Oktober.
Mhm.
Genau, also das war irgendwie zu der Zeit, wo meine Mutter schon schwer krank war. Also ich bin eben, wie gesagt, ich wohne in Wien, meine Mutter hat immer noch in München eben gelebt und ich bin zu der Zeit eben ganz oft hin und her gefahren, so zwischen Wien und München, und um halt mich um meine Mutter da zu kümmern und so weiter. Und dann habe ich an dem Abend, habe ich dann eben wieder, also viel zu viel getrunken einfach, also. Und dann hat eigentlich mein Freund, der da mit war, hat dann irgendwie zu mir eigentlich so ein völlig lapidaren Satz gesagt beim Nachhausegehen, hat er irgendwie zu mir gesagt, du Mot, wir müssen da raus. Also und ich habe so gewusst in dem Moment, dass das irgendwie, ja, dass das stimmt, genau. Also,
er musste gar nicht sagen, worum es geht, du wusstest das.
Ja, genau, so ist es, ja, richtig.
Habt ihr da vorher schon drüber gesprochen, dass du da ein Thema hast?
Ja, genau, da haben wir immer wieder drüber gesprochen. Also ich hatte dann auch mal aufgehört, schon mal zu trinken, halt aber ohne, dass es so Klick gemacht hat. Also ich glaube, für mich war eben entscheidend zu verstehen, dass ich, also, dass es hierbei um eine Sucht geht. Also, dass es nicht jetzt nur irgendwie darum geht, dass es halt, ja, halt besser wäre, nichts oder weniger zu trinken, sondern dass es eben so um fundamentales Abhängigkeitsverhältnis einfach geht. Ja, genau. Und
das,
ja.
Das war dir also schon länger unbewusst wahrscheinlich klar, oder?
Ja, das war mir schon länger klar, genau. Und ich habe aber eben immer diese Trinkpausen gemacht, also und immer in dem Wissen oder mit dem Bewusstsein, dass ich halt wieder zurückkehren werde zum Alkohol, aber diesmal vernünftiger oder ja, besser. Ich werde besser trinken.
Das ist wirklich verrückt, herrlich, weil das im Grunde genommen in jeder Geschichte sich so wiederholt. Ne? Also ich trinke jetzt mal eine Zeit lang nichts und danach trinke ich dann nur, also weniger gutes Zeug am Wochenende, im you Urlaub. So.
Ja.
Und das hält dann, was ja wirklich, also jemand, der sich damit nicht ernsthaft mal auseinandergesetzt hat, kann das nicht glauben, dass es wirklich genau so ist.
Ja, ja,
und wenn man
genau,
in den Spiegel schaut, dann wissen die, dann erkennen die Leute, ja, das kommt mir, wenn ich ernsthaft ehrlich bin, dann kommt mir das sehr bekannt vor, ja. Also ich habe doch auch schon mal irgendwie einen Monat nichts getrunken. Das war doch gar nicht schlimm. Und dann im nächsten Moment, naja, so nach Ende Woche 1 war es dann schon irgendwie komisch. Und nach Ende Woche 2 hat man schon an den Fingern fast abzählen können, wann man wieder was trinken darf. Aber dann natürlich vernünftig, ja. Und dann dauert das. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du wieder auf deinem alten Level warst?
Ja, einen Abend.
Okay, das ist schnell.
Ja, ja, wirklich. Also, weiß nicht, dazu fällt mir diese zweierlei ein. Also, das eine war eben, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dass halt eben auf Tournee halt einfach sehr gerne und off-limit irgendwie gebechert wird. Und ich bin auch dann eben nach so einer Trinkpause dann auf Tournee gefahren und da habe ich dann im Flugzeug halt dann so das erste Glas halt wieder getrunken und hatte dann auch dort wirklich so einen kapitalen Absturz dann auf dieser Tournee, also obwohl ich da auch davor ziemlich lange nichts getrunken habe und da war ich so traurig und das hat mich so mitgenommen, dass mir das einfach wirklich in so einem Ausmaß irgendwie wieder passiert ist. Also das habe ich echt nicht für möglich gehalten, ja, genau. Mhm. Und genau, und das andere habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Entschuldige.
Fällt dir gleich wieder ein.
Ja, genau.
Wow, und wann war dir denn, die Frage stelle ich ja auch immer gern, wann war dir denn klar, dass es nicht einfach nur gerne trinken, sondern echt ein Problem ist?
Ja, also rückblickend würde ich jetzt sagen, wirklich von Anfang an, also als ich angefangen habe zu trinken, also mit, ich weiß es nicht mehr, 15, 16, 17, so in diesem Dreh halt herum. Ja, genau.
Also, da wusstest du schon, also dein Trinkverhalten ist anders als das anderer. Kann man das
ja,
so sagen?
Ja, ich meine, man kann natürlich irgendwie jetzt nicht in andere reinschauen, aber mir kam es irgendwie so vor, zumindest. Also genau, also weil für mich war es so, dass als ich angefangen habe zu trinken, also ich habe so am chinesischen Turm in München hatte ich irgendwie meine ersten Erfahrungen mit Alkohol, mit so Radler trinken. Und ich bin dann relativ schnell halt irgendwie auf so hochprozentige Sachen umgestiegen. Also weil ich hatte irgendwie so eine Mädelsgruppe. Ich war auf einem Mädchengymnasium und wir waren irgendwie so wie zu fünft, aber wie eine Person. Also wir haben irgendwie alles zusammen gemacht. Mhm. Und deswegen so auch diese ersten Weggeh-Trinkerfahrungen halt irgendwie gemeinsam gemacht. Und wir sind da immer in so ein Lokal gegangen, das irgendwie so eine Mischung aus so Restaurant, Club und Bar war, irgendwie so in so Wohnzimmer, stylische Atmosphäre irgendwie. Und da haben wir eben Cocktails getrunken. Also ich frage mich zwar immer irgendwie, mit welchem Geld eigentlich und so, weil das ist ja eigentlich gar keine so Taschengeldgeschichte, aber irgendwie ging es wohl. Und also genau, das war halt süß und hat super geschmeckt und hat natürlich ordentlich geknallt. Und das war wirklich verrückt, weil ich da sofort verstanden habe, was Alkohol kann. Und es war für mich einfach so das Rätsels Lösung. Ich habe einfach das gefunden, wonach ich gesucht habe. Also das war, das Alkohol hat für mich sozusagen die Lücke geschlossen zwischen dem, wie mein Leben war und dem, wie ich wollte, dass es ist. Also zwischen meiner der Vorstellung vom Leben und der Realität sozusagen. Also ich wollte halt immer total intensiv leben, also das totale Leben sozusagen, frei, wild und auf der Überholspur und alles auf einmal erleben. Und Alkohol hat sozusagen mir das ermöglicht, so auf Knopfdruck, so praktisch halt irgendwie diese, weiß nicht, ich habe irgendwie so ein, für mich so ein Bild, was irgendwie für mich so treffend ist, also die Farbe im Kopf einfach so auf, von grau auf pink gestellt, einfach halt in Minuten sozusagen, ja. Und genau, ja. Also und deswegen habe ich halt immer nur sofort halt wegen der Wirkung getrunken und auch wegen dem, also von dem ich angenommen habe, was Alkohol mir ermöglicht. Also er mir suggeriert, dass er mir ermöglicht. Also ja.
Ich kann das gut nachempfinden. Und ich finde das auch ein schönes Bild, ja, dieses von Grau auf Pink mit einem Schluck
Ja,
sozusagen,
genau,
ja,
richtig, genau.
ohne
Der
großen
Tacho
Aufwand zu
in die Luft,
betreiben.
ja.
Genau. Bäm, bist du da?
Genau.
Jetzt
Und
wissen wir ja, die wir schon ein bisschen reifer sind und ein bisschen länger dabei, dass dieser Schein im ersten Moment vielleicht richtig ist, aber dann, wenn man dahinter guckt, doch trügt, ja, weil das natürlich auch immer viel, ja, ich sag mal, vielleicht etwas hochtrabend Leid und Elend mit sich bringt, ja. Also spätestens am nächsten Morgen weiß man ja, das war jetzt irgendwie vielleicht ganz lustig, aber jetzt hast du ja offenbar auch immer relativ viel getrunken, also für deinen Körper, dass dir das auch nicht wirklich gut bekommen ist. Also dieser pinke Moment, der wird denn nicht ewig angehalten haben, ne?
Nein, natürlich nicht. Also und vor allem, also ich finde eigentlich nicht nur dieses am nächsten Morgen, also das finde ich dann irgendwie fast noch harmlos, muss ich sagen, gegen diese einfach psychischen Verheerungen, dass das einfach anrichtet auf Dauer. Also weil ich weiß heute, dass es nicht möglich und auch vor allem nicht notwendig ist, ein Leben täglich auf der Überholspur zu führen. Also das wird genauso auch zur Normalität, wie wenn man halt mal auf dem Mittelstreifen oder auch mal halt rechts fährt. Also deswegen, das dreht sich natürlich dann diese Eskalationsspirale dadurch natürlich immer weiter. Also und in meinem Fall hat es einfach auch dazu geführt, dass es mich sehr ausgehöhlt hat. Also, weil einfach diese Diskrepanz, also zwischen sozusagen diesen Pinken und der Realität, die wandert einfach über die Jahre immer weiter auseinander. Ja, weil einfach, ja, es sind einfach die Normalität sozusagen verblasst einfach völlig zwischen, also bei diesem Nachjagen nach diesem Besonderen sozusagen. Also, und da habe ich es dann einfach auch irgendwie sehr verpasst, so an meiner Basis zu arbeiten, dort einfach das zu gestalten, das alles einfach in Ordnung zu haben, das schön zu haben und das einfach genauso wertzuschätzen, wie so diese Ausreißermomente, die das Leben halt auch parat halten kann, ja.
Wow, ja. Also du hast dich zu sehr auf diese pinken Momente gefreut und konzentriert und
Genau, die halt so überbewertet sozusagen und einfach das ganze normale Leben so abgewertet, ja. Also und deswegen, also das macht halt einfach irgendwie wie so ein Spalt halt in der Persönlichkeit halt auch, ja. Also mich hat das einfach so hohl, hat mich das gemacht, ja.
Und dieser Spalt wird immer größer mit der Zeit, ne?
Ja, so ist es, genau, ja.
Glaubst du denn jetzt nicht für dich, dass es die Möglichkeit gibt, da für jemanden, der dann, wenn er was trinkt, zu viel trinkt, eine Balance zu finden zwischen der Realität und dieser pinken Scheinwelt, so möchte ich es mal nennen.
Also ich kann das irgendwie sehr schlecht beurteilen. Also ich glaube, es hängt wahrscheinlich irgendwie so vom Grad halt ab. Also wie weit es halt einfach so auseinanderdriftet. Also dass es vielleicht halt jetzt nie ganz irgendwie so satt aufeinander stimmt. Das mag vielleicht immer so sein, weil es vielleicht auch schön ist, wenn man natürlich irgendwo hin will oder Träume hat oder wie auch immer. Mhm. Also das ist dann, glaube ich, ja, irgendwie legitim oder kann auch schön sein, kann auch so eine Art von Freiheit einfach sein. Aber ja, ich glaube halt einfach immer sehr, wo die Aufmerksamkeit ist, da geht die Lebensenergie einfach auch hin. Und also, und wenn ich halt sehr viel Lebensenergie sozusagen in diese pinke Welt pumpe, ja, es gibt halt einfach nur ein begrenztes Reservoir, oder? Das ist nicht unerschöpflich. Also, ja.
Genau, wenn ich mir denn vorstelle, du bist halt in der normalen Welt, also in der grauen Welt, nennen wir sie jetzt mal, ja, also so, und freust dich aber, guckst immer nur auf die andere Seite und sagst du, da ist das Gras viel grüner, also in der rosa Welt, dann geht natürlich die Konzentration dahin und dann sind, wenn wir das jetzt mal auf Wochentage umstellen, dann hast du eben, ja, unter der Woche eigentlich kein Vergnügen, weil du dich immer nur drauf freust, am Wochenende wieder richtig reinzuspringen.
Ja, genau. Ja.
Oder jeden Abend, wie auch immer, ja, aber das ist ein schönes Bild. Ja,
und vor allem ist es ja auch so, dass einfach viele andere Dinge halt dadurch so auch an Wert verlieren. Ja, das ist eben auch, finde ich, so traurig. Also, weil ich kann mich auch noch so erinnern. Also, ich war, bevor ich in Wien gelebt habe, habe ich erst ein paar Jahre in Salzburg studiert und dann war ich dort mit einem Freund unterwegs, mit dem ich einfach immer irgendwie super so eskalieren konnte. Und nach sind halt irgendwie so die anderen Leute, mit denen wir noch unterwegs waren, halt alle dann nach Hause gegangen. Und also und es war eben sehr oft, dass wir zu zweit dann halt irgendwie so sitzen geblieben sind. Und da kann ich mich noch dran erinnern, dass ich damals dann zu ihm gesagt habe, also dass ich das überhaupt nicht verstehen kann. Wie kann man jetzt nach Hause gehen? Ja, also wo jetzt wirklich doch so das praktisch irgendwie das... Also wo man ja gerade das macht, worum es geht im Leben. Also es geht ja nicht darum, irgendwie jetzt nach Hause zu gehen und morgen wieder Geige zu üben. Hä?
Ja, genau. Also, und das Schlimme finde ich dann, so wenn man krass. Wenn man sich das dann von außen anguckt, ja, und du vielleicht auch jetzt rückblickend, dann sitzt du da mit deinem Freund. Und was habt ihr denn gemacht, ja? Also wahrscheinlich dummes Zeug geredet, irgendwie durch die Gegend geguckt und blöd gekichert so. Aber nichts, was jetzt irgendwie, wo du deinen Kindern irgendwann mal erzählst, ja, guck mal, da an dem Abend, ja, was wir da Schönes gemacht haben. Nee, ist beliebig, ne?
Nee, genau, total, so ist es, richtig, ja. Also, ja, und ich meine, was also so eine Frage, die ich für mich halt einfach immer noch nicht beantworten kann. Also es wird wirklich, ich möchte so gerne irgendwie wissen, was wirklich diesen Klick-Moment ausmacht. Also der es einem ermöglicht, jetzt so eine Perspektive einzunehmen, dass ich eben all diese Vorgänge irgendwie so betrachten kann, wie ich sie jetzt, also wie ich sie jetzt sehe. Also weil das war mir halt einfach vorher nicht möglich. Das ist so, wie wenn man einfach die ganze Zeit in so einem Gestrüpp, in so einer Macchia herumläuft und zwar immer weiß, also es stimmt alles nicht mehr und so, aber jetzt plötzlich stehe ich halt auf dieser Anhöhe und kann halt von dort aus alles überblicken. Und dann, ja. Ich frage mich immer, warum konnte ich jetzt darauf gehen, aber halt nicht vor 6 Jahren? Also sozusagen, das ist für mich so ein essentielles Moment.
Ja, es wäre immer wäre schön, wenn man die Möglichkeit hätte, mal auf die andere Seite zu gucken, ja, und zu erleben, was das denn macht, wie das denn ist, ja, und plötzlich diese Erleuchtung zu haben, ja, ja. Guck mal, ja, und das, ich glaube, dafür sind wir Menschen nicht gemacht, diese Erleuchtung mal kurzzeitig zu haben.
Ja, oder beziehungsweise sie zu haben und sie trotzdem aber nicht erkennen zu können, also weil, ja. Oder das dann nicht nutzen zu können, diese Erkenntnis, sagen wir so, ja, weil, also ich habe zum Beispiel auch schon mal vor einigen Jahren, also ich weiß jetzt nicht, 7, 8 Jahre habe ich irgendwie dieses Buch von Daniel Schreiber Nüchtern gelesen und das hat auch schon irgendwie sehr so sozusagen diesen Nerv berührt, dass ich halt wusste, okay, das ist irgendwie ein Thema, das mich wirklich sehr interessiert, also wo ich auch so das erste Mal so Appetit bekommen habe, eben Alkohol trinken, meinem eigenen Trinkverhalten und diesen Auswirkungen so wie so ein Forscher so nachzugehen. Also eben, das macht es auch für mich jetzt einfach immer noch so interessant sozusagen. Also deswegen könnte ich auch ewig immer darüber reden, ja, weil das so. Genau, also da habe ich mich dann irgendwie sozusagen schon mal auf diesen Weg halt gemacht, also dass ich nicht nur gesagt habe, ja, ich trinke jetzt nichts und fertig oder so, sondern dass ich schon angefangen habe, so ein bisschen diese Details halt zu untersuchen und das irgendwie so wahrzunehmen, dass mich das eigentlich sehr interessiert. Und dann ist aber wieder so Nebel, also dann weiß ich gar nicht, was wieder dazu geführt hat, dass ich von diesem Weg sozusagen wieder abgekommen bin, ja, also das, genau.
Das ist echt, also da kann ich dir sagen, ich kenne jemanden sehr gut, der vor vielen, vielen Jahren mal auch ein ähnliches Buch gelesen hat, als es Daniel Schreiber so in der Form noch gar nicht gab. Und der hat dann auch gedacht, also vielleicht wäre es mal ein Versuch wert, ja, aber allein diesen Gedanken, vielleicht wäre es mal ein Versuch wert, hat er nicht zu Ende gedacht, weil er dann wusste, wenn ich das jetzt mache, dann gestehe ich mir etwas ein, was ich mir nicht eingestehen will. Ja, und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten ein ganz entscheidender Moment.
Ja.
Also dieses, okay, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, dann bin ich Alkoholiker oder dann bin ich abhängig. Ja. Und ich glaube, wenn man es schafft, sich von diesen Begrifflichkeiten einfach zu lösen und einfach zu sagen, ich nehme das jetzt mal, so wie du gesagt hast, ich nehme das mal als Experiment und ich guck da jetzt mal rein in diese Welt und guck mal, was dann
was
eigentlich
da in
passiert.
Der Schachtel drin?
Ja, wirklich. Und ich muss es keinem erzählen und ich muss es auch nur für mich ganz alleine machen. Und genau. Und so ehrlich muss man sich dann mal machen, um dann möglicherweise oder traurigerweise festzustellen, okay, das gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ich kann es nicht. Ja. Das ist ja auch eine Erkenntnis.
Genau, ja, richtig. Und ich meine, ich habe einige Therapien gemacht in meinem Leben schon. Und mein damaliger Therapeut hat gesagt, dass es halt oft auch ist, wie bei so einer Wendeltreppe, also dass man, also weil ich irgendwie, glaube ich, auch gesagt hatte, ich habe das Gefühl, ich trete auf der Stelle, weil ich komme immer wieder irgendwie bei denselben Themen raus und so. Und da hat er gesagt, ja, das ist so, aber eine Umdrehung weiter. Also eben wie bei einer Wendeltreppe, dass man dann irgendwie beim selben Thema wieder vorbeikommt, aber eben aus einer anderen Perspektive. Mhm. Und und das ist vielleicht auch das natürlich, dass all diese Momente, die ich jetzt vielleicht so ein bisschen ungerechtfertigterweise als so ein bisschen wertlos erachte oder so, weil ich halt sage, ja, da habe ich nur Trinkpause gemacht oder so. Aber das war vielleicht sowas, wo ich die dazu geführt haben, dass ich immer wieder an diesem Thema sozusagen vorbeigekommen bin, bis ich dann oben halt endlich irgendwie bei dieser Tür angekommen bin, dass ich da aufmachen konnte und
an der frischen Luft gelandet ist. Ja, das ist auch ein schönes Bild. Ja. Ja, das finde ich gut. Ich finde, also das mit dieser Wendeltreppe, das ist ein schönes Bild, weil das macht, glaube ich, das höre ich oft in meiner Arbeit jetzt, dass Leute, die eine Therapie machen, sagen, ich drehe mich da irgendwie immer im Kreis oder habe mich da lange Zeit im Kreis gedreht, ja. Und ich weiß genau, wo mein Problem ist. Ja, das ist genau der Punkt an der Wendeltreppe, wo man immer wieder hinkommt, der dann aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird. Aber, und das sagen mir eben leider viele, wenn ich das Problem kenne, habe ich es noch nicht gelöst. Weil, wie ich es dann löse, ja, da bin ich immer wieder hängen geblieben. Ja, genau. Und das finde ich, richtig, und das, ja, ehrlich genau. gesagt, ich bin ja kein Therapeut, ja, aber das verstehe ich dann nicht, warum oder was denn passieren muss, um dieses erkannte Problem, was immer das ist, ganz egal, ja, wenn jemand 3 Jahre Therapie macht und sich 3 Jahre um das Problem dreht in der Wendeltreppe, warum der nicht mal irgendwann oben ankommt und sagt so, ja. Und jetzt habe ich das Problem nicht nur erkannt, sondern auch gelöst. Das finde ich so tragisch, ja. Und ich glaube,
das sind eben, glaube ich, einfach zwei Resilienzen sozusagen, so Fähigkeiten, die eigentlich, die unabhängig voneinander betrachtet werden müssen. Also ich glaube, irgendwie so Erkenntnis und dann irgendwie so Handlungsmöglichkeit zu haben, so Selbstermächtigung, das sind die zwei verschiedene Fähigkeiten. Vielleicht.
Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch da noch nie mit einem Therapeuten drüber gesprochen. Ich lerne immer nur die andere Seite kennen, ja, also den Patienten oder Klienten. Ich finde so Therapien schön, ja, und ich finde auch dieses Bild wirklich, wirklich gut und wertvoll. Ich wünsche mir aber bei vielen Leuten, dass da denn eben diese andere Seite, also die Heilung, dann auch noch mit dazu kommt.
Ja, natürlich, klar, ja. Aber ja, das kann man vielleicht wirklich, ja, nicht, also ich glaube eben, weil von außen sieht man das ja oft dann irgendwie sehr, sehr leicht, also wo man immer denkt, das ist lächerlich, das ist irgendwie diesen Schritt zu machen, das wäre absolut barrierefrei. Also
Das meine ich nicht. Das glaube ich. Okay. Ja, von außen sieht das ja immer leicht aus, ja. Denn wieso hast du Angst, vom Zehner zu springen? Da brauchst du keine Angst haben, es passiert nichts. Ja, ist natürlich Quatsch, so eine Aussage zu
treffen. Aber dann sag nochmal genauer, weil dann habe ich es vielleicht falsch
verstanden. Ja, also angenommen, also du. Oder ich spreche mal jetzt von mir, ja. Ich hätte jetzt ein Problem, das mich stark belastet, was auch immer das ist, ganz egal. Und ich gehe jetzt zur Therapie, ich mache eine Therapie über viele Jahre und lerne mein Problem immer wieder von anderen Seiten kennen und kriege es aber in dieser Therapie nicht gelöst. Mhm. Und das, warum das so ist, das verstehe ich nicht. Also das.
Ja, ich glaube aber, dass wir dann irgendwie doch so irgendwie vom selben reden, weil das ist, glaube ich, dieser Klick-Moment, der sozusagen auch nicht beschreibbar oder so, that's where the magic happens.
Aber ist das nicht die Aufgabe des Therapeuten, dafür zu sorgen, dass dieser Klickmoment irgendwie kommt oder den irgendwie anzusteuern?
Herbeizuführen.
Ja.
Weiß ich nicht.
Okay, ich merke, ich muss mal mit einem Therapeuten sprechen.
Ja, das genau. Das ist, wenn du was dazu erfährst, dann sag mir bitte.
Ja, ich sage ja, ich habe oft hier schon Leute gehabt, die sagen, hey, Kai, bei mir kannst du nichts kaputt machen, ich bin austherapiert. Ja. Mein Therapeut hat mich nach Hause geschickt, ich kenne mein Problem, aber ich habe keine Lösung.
Okay.
Das habe ich wirklich schon oft gehört. Also es ist jetzt nicht nur eine Ausnahme, sondern das ist Oft. Mhm. Sonst kommen die Leute auch nicht zu mir, wenn das Problem gelöst wäre. Ja, dann hätten sie ja kein Problem mehr, wollten sie nicht zu mir kommen. So, ich möchte jetzt, wir waren jetzt sehr allgemein im Thema Therapie. Hast du denn deine Themen lösen können in der Therapie?
Gute Frage. Also teilweise schon. Also ich habe eher das Gefühl, ich habe so, wie sagt man da, so Tools oder sowas mir halt erarbeitet. Also ich habe das Gefühl, ich habe vor allem so die Fähigkeit zur Reflektiertheit gewonnen. Also genau, ja. Also und das ist für mich irgendwie was sehr Wertvolles, muss ich sagen. Ja, genau. Also ja.
Also es geht ja nicht immer nur darum, ein Problem komplett zu lösen, sondern auch damit gut im Alltag zurechtzukommen. Kann man das so sagen?
Ja, genau, würde ich sagen. Genau, ja.
Also, okay, verstehe.
Ja. Aber ich muss jetzt sagen, der Alkohol ist halt nie aufgetaucht in all diesen Therapien, die ich gemacht habe.
War das aus heutiger Sicht richtig so?
Nein.
Nee. Ja, blöde Frage, muss ich mal stellen. Ja, genau. Weil möglicherweise hättest du darüber echt eine Abkürzung nehmen können, oder?
Total, wie bei IKEA, direkt zu den Lampen und nicht genau, erst noch durchs Badezimmer und durch die Vorhänge und so. Ja, genau, Lampen an und
richtig. Ja. Weil du es, hast du es verheimlicht oder?
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich war eben dann eigentlich auch so wegen Depressionen oder so in der Richtung halt irgendwie in Behandlung, auch also als ich Anfang 20 war und habe dann auch Antidepressiva genommen und ich habe mir halt immer so gedacht, das ist komisch, weil eigentlich irgendwie so richtig passt es nicht zu mir. Also es hat mich irgendwie gewundert, weil ich immer so quasi mich noch, wenn ich so an mich als Kind zurückgedacht habe oder eben auch so als Jugendliche, also hatte ich immer das Gefühl, ich bin also eigentlich überhaupt kein depressiver Typ. Also es hat mich schon immer irgendwie sehr gewundert, so, ja.
War das denn damals möglicherweise auch schon durch den Alkohol induziert, diese Traurigkeit?
Ja, natürlich. Ja.
Oh, und weißt du, das finde ich so...
So schade, oder?
Oh, echt tragisch, oder?
Ja, so ein Jammer, wirklich.
Wenn du damals gesagt hättest, hey, Herr Therapeut, ich habe hier ein ernstes Alkoholproblem, ja. Und der hätte gesagt, oh Mensch, Mot, dann gucken wir doch mal, trink mal 3 Monate nichts, ja? Genau. Quäl dich da von mir aus durch, aber dann guck mal, was mit deinen Depressionen passiert, wie du schläfst, wie du denkst, ja? Ja. Und dann hättest du das vielleicht alles gar nicht haben müssen, ne?
So ist es. Also ich bin fast überzeugt davon, dass es so ist, ja.
Und wie geht's dir denn heute?
Ja, also ich würde sagen, mein Leben hat sich also ungefähr um 700% verbessert, so circa. Ja, genau. Wow. Also mir geht's wirklich sehr gut, ja. Es ist so, die Dankbarkeit ist wirklich irgendwie so zurückgekommen. Also ich bin wirklich so dankbar. Also das ist wirklich so ein Gefühl, was mich irgendwie so nährt. Ja. Eben für das Leben, das ich führen kann, dass ich irgendwie diesen Beruf ausüben kann, dass ich also eben so diese ganze Liste sozusagen, ja. Ja, also uns es sind von Depressionen oder so, ist wirklich, also keine Spur. Ja, ich bin irgendwie total gerne draußen, also in den Bergen. Ich mache irgendwie Yoga jeden Tag. Ich war, also ja, keine Ahnung, ja. Ja, und jetzt habe ich irgendwie das volle Leben, ja.
Wow. Ja. Ja, und ich sage ja immer, es ist, am Ende ist es schade, dass es nicht schon vorher da war. Aber es ist ja schön, dass du es jetzt für dich gefunden hast, ne?
Ja, genau. Und das macht mich eben auch so dankbar. Also, dass ich tatsächlich irgendwie so dieses Glück habe, dass ich jetzt auch, also so Gott will, ich eben auch noch eine gute Wegstrecke meines Lebens einfach vor mir liegt, also wo ich das einfach wirklich noch so genießen darf und da irgendwie auch so zu einem Zeitpunkt rausgefunden habe, wo ich jetzt nicht sagen würde, es war zu spät. Also ich meine, es ist einfach wirklich, für mich ist wirklich unglaublich, also wie leicht mir auch mit all diesen, natürlich gibt es Probleme, Schwierigkeiten, was weiß ich, also ist ja klar, also, aber dass ich kann mich diesen Problemen, Schwierigkeiten und Herausforderungen, die das Leben halt mit sich bringt, stellen, und zwar ohne Gegenstromanlage, ohne Handbremse. Also ich muss nicht zusätzliche Energie aufwenden, um gegen diese Gegenstromanlage die ganze Zeit anzukämpfen, sondern kann die Energie, die ich habe, wenn es Schwierigkeiten, Herausforderungen gibt, einfach dem widmen und dann einfach sagen, ah, was kommt denn vorbeigeschwommen? Ein Problem? Gut, dann schauen wir doch mal, was drin ist.
Ja, genau. Also,
ja.
Genau. Wow. Jetzt muss ich mal ganz frech fragen, den Freund von damals, hast du den noch?
Also das, ja, also ich meine, ich den habe ich aus den Augen verloren. Also wir waren irgendwie nur so ein legeres Paar irgendwie. Also ich hatte keine so Langzeitbeziehung mit dem. Wir waren dann anschließend irgendwie noch sehr lange befreundet. Also weil wir sind dann irgendwie beide so von Salzburg nach Wien gegangen und haben dann irgendwie so die ersten Jahre waren wir halt, haben wir einfach viel miteinander zusammen gesoffen. Und ja, genau, also und das weiß ich aber, also ich weiß jetzt nicht, wie es dem geht oder was der macht. Das habe ich aus den Augen verloren dann irgendwann, ja.
Wäre mal interessant zu wissen, ne?
Ja, na klar, ja.
Das finde ich super. Ehrlich gesagt, meinte ich deinen Freund, der dir gesagt hat, wir müssen das Thema angehen.
Ah, ja, natürlich, ja, mit dem bin ich noch zusammen, ja.
Entschuldigung. Ich habe es nicht dazu gesagt.
Weil nee, muss damals, ich das klingt für mich so
ja.
Nach
damals. Ja, damals, ja, natürlich, mein Fehler, Entschuldigung. Aber auch ja, der ja. Von damals, das wäre, also mich interessiert ja auch oftmals, so was ist eigentlich aus meinen alten Kumpels geworden, und ich finde die irgendwie alle nicht, ja. Ich scheine irgendwie der Einzige aus meiner damaligen Welt zu sein, der so bei LinkedIn, Xing und Google zu finden ist. Ganz komisch. Die anderen gibt es alle nicht mehr. Dein Freund, der dir gesagt hat,
wir müssen da raus.
Wir müssen da raus.
Ja.
Wie hat er denn dein Wandel oder das erlebt, wie du am Ende der Wendeltreppe dann angekommen bist. Was sagt er dazu?
Ja, also wir haben das dann, wir haben gemeinsam das Ende der Wendeltreppe erreicht, haben irgendwie gemeinsam diesen Schritt ins Freie gemacht.
Ja.
Und also das ist irgendwie so, wir haben wirklich irgendwie so dieses große Glück, dass wir so diese Befreiung von der Droge Alkohol halt gemeinsam erleben und genießen dürfen. Also es ist ganz viel immer noch Thema bei uns, also fast jeden Tag, dass wir irgendwas darüber sprechen oder dass wir uns über unsere Beobachtungen austauschen oder dass wir irgendwie uns immer, weiß ich nicht, wenn wir so Situationen haben, dann erzählen wir uns immer, jetzt ist so und so viel Uhr, jetzt sind wir da und da, da hätten wir jetzt eigentlich schon den dritten sowieso Drink und also es ist nach wie vor irgendwie ein großes Thema und wir genießen das gemeinsam, ja.
Toll. Am Ende ist es ja auch so, wenn man dann von einem Leben, das abends vom Alkohol bestimmt wird und tagsüber vom Kater oder von der depressiven Stimmung, ja, dass man plötzlich, wenn das alles nicht mehr da ist, quasi ein neues Leben lebt. Ja?
Ja.
Also du erlebst einen Sonnenaufgang, du erlebst einen Sonnenuntergang nüchtern, du siehst plötzlich einen Käfer rumfliegen, der dich vorher nicht interessiert hat. So, also eigentlich ist es ein neues Leben, was sie ja führt, oder?
Ja, total. Und wir haben natürlich einfach auch, also was ich ja eben auch von anderen sehr oft höre, dass man natürlich einfach plötzlich so unglaublich viel Zeit hat, also die man halt nutzen kann, ja. Also es ist wirklich verrückt, ja. Also genau, ich muss noch was
erzähl.
Ah, gut, ich muss noch, genau, weil das ist auch lustig, weil das in Österreich gibt so einen Ausdruck, also wenn man, ich weiß nicht, ob das hier schon mal zur Sprache gekommen ist, also wenn man eigentlich schon genug getrunken hat und das auch alle Anwesenden irgendwie das auch so sehen und man aber trotzdem halt über das Genugtrinken sozusagen nochmal eins draufsetzen möchte und das aber das Gefühl hat, man muss das halt irgendwie so ein bisschen beschönigen, dass das irgendwie so sozial wieder einigermaßen kompatibel ist, dann sagt man hier Fluchtachterl. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee. Wie heißt das?
Fluchtachterl, also das Achterl Wein,
ja,
sozusagen, genau, also die Hälfte vom Viertel, ein Achterl. Und dann sagt man so Fluchtachterl, also dass man halt sozusagen jetzt, bevor man hier abhaut, nimmt man halt irgendwie noch so, genau, soll man das beschönigen, ja, genau, das ist irgendwie so. Und so war das eben auch, also an meinem letzten Trinkabend, da habe ich dann eben auch dann meinem Freund eben vorgeschlagen, ob wir halt jetzt dann am Heimweg waren wir schon. Und ich habe aber gesagt, du, was meinst du, sollen wir noch irgendwo ein Fluchtachterl nehmen? Ja, das, genau, das war jetzt, also hat mir aber, habe ich damals nicht gewusst, dass die Flucht da eigentlich mich ganz woanders hingeführt hat, als ich gedacht habe, so mit diesem letzten Glas.
Ja, wie schön. Glückwunsch. Für euch beide, ja.
Ja.
Und jetzt, mich hat kürzlich mal jemand angeschrieben und gesagt, Mensch, das ist ja immer schön, wenn die Leute dir erzählen, wie gut es ihnen geht, ja, wie gesund sie sind, wie sie gut schlafen und so weiter und so fort. Aber was ganz selten zur Sprache kommt, ist immer, wie waren denn so die ersten Tage, wie waren denn so die ersten Wochen, welche Hindernisse hat es da gegeben? Mhm. Kannst du dich daran noch erinnern?
Also ich kann mich direkt an den ersten Tag erinnern, weil da sind wir dann morgens aufgestanden und halt natürlich so den üblichen schweren Kopf und den Durst und so weiter. Und dann sind wir irgendwie in die Münchner Innenstadt gegangen, so Richtung Viktualienmarkt. Und dann haben wir uns dort halt hingesetzt und irgend so ein fettiges Frühstück oder halt so Mittagessen gegessen, irgendwas mit Spiegelei war es, genau. Und dann haben halt um uns herum halt alle irgendwie schon so ihr Weißbier oder irgendwie, weil es war halt irgendwie Samstag oder so. Also da darf man ja mittags Weißbier trinken. Ist ja
es war ein Mittwoch.
Es war ein Mittwoch, also okay, ja, jedenfalls trotzdem irgendwie halt waren die da draußen gesessen. Und da war es so, dass ich irgendwie kurz halt diesen Impuls hatte, jetzt auch einfach, also drauf zu scheißen sozusagen, auf diese Erkenntnis halt. Und halt es gibt den anderen schönen österreichischen Ausdruck, das Reparaturseital zu bestellen.
Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, was das bedeutet, ja, aber ich habe es noch nie gehört. In Deutschland nennen wir das Konterbier.
Ja, genau, richtig. Also und da, das war so ein Moment zum Beispiel, wo ich wirklich irgendwie so drüber steigen musste, ja, also und also dieses Mal muss ich jetzt leider Gottes ehrlich sagen, gab es irgendwie wenig Hindernisse, aber ich kann irgendwie von den anderen Malen erzählen, also da habe ich schon, wenn ich da dann wieder aufgehört hatte zu trinken, habe ich einfach immer so um 18 Uhr oder so, das war dann sozusagen so meine Aperitivzeit, habe ich wirklich die irrsinnige Hektik bekommen, also eben wirklich so erhöhten Puls, so schwitzige Hände und ich habe mich dann wirklich ablenken müssen. Ich habe dann immer so wie so eine Verrückte, habe ich dann immer Tee gekocht und getrunken, irgendwie so literweise quasi. Also das waren dann wirklich immer so Momente, über die ich so drüber musste. Und dann habe ich aber irgendwann auch verstanden, okay, das sind so Spitzen, die kommen und die ebben aber auch wieder ab. Also das bleibt jetzt irgendwie nicht so, dieser Stress. Also ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie manchmal so den Trick gemacht, dass ich dann irgendwie so versucht habe, mich so quasi ein bisschen von außen zu sehen, also mich so selber jetzt so zu beobachten, einfach nur mehr in so die Beobachtung zu gehen, dass man einfach so ein bisschen Abstand gewinnt sozusagen von diesem, was in einem vorgeht, dass das nicht so viel Macht über einen gewinnen kann, ja.
Und hattest du das denn, nachdem du jetzt gar nichts mehr trinkst, auch solche Situationen oder war das nur davor bei
Nee,
den in den Phasen?
hatte ich irgendwie so eine total lustige Situation. Also so Stress hatte ich jetzt nicht, komischerweise. Ich glaube wegen diesem Klick.
Ja,
Aber
genau.
ja, aber ich hatte irgendwie eine total lustige Situation, als ich war in Hamburg und bin da irgendwie so, also zur Aperitivzeit dann irgendwie da durch die Straßen gegangen. Und so allein und eigentlich irgendwie wohlgemut und irgendwie guter, bester Dinge, irgendwie so. Und dann bin ich an so einer Bar vorbeigekommen, wo irgendwie draußen, obwohl es eigentlich zu kühl war, aber da hatten die dann alles mit solchen Wärmepilzen irgendwie so gemacht. Und da waren so hohe Stühle, hohe Bartische. Und da hatten die Leute dann irgendwie halt sich mit so Decken hingesetzt und hatten alle irgendwie so. Also für mich so aberwitzig große so Weinkelche halt irgendwie so vor sich stehen und so. Und dann habe ich irgendwie wie so eine Fata Morgana gehabt oder so, weil ich habe dann irgendwie mich selber so gesehen, wie ich da jetzt abbiege quasi in diese Bar. Und ich habe einfach so krass das so körperlich gespürt, wie ich so auf diesen Barhocker gleite. Also wie dann sozusagen so diese, wie meine Hände dann so auf diesem Tisch liegen und wie ich so da bestelle und dann halt irgendwie dieses Glas so in Empfang nehme und so, das war irgendwie plötzlich, war das so plastisch, also das war so wie so ein total tief eingelerntes Verhalten, also wie Fahrradfahren oder Schwimmen oder sowas, wo ich gedacht habe, okay, das ist so tief verankert, das werde ich nie wieder vergessen, also das kann ich jederzeit sozusagen. Kann ich mich wieder in diese Trinkpose irgendwie so zurückwerfen, ja. Also es war
Krass.
irgendwie so total schräg, ja, genau. Und dann war es wirklich so, dass ich dann echt mich so zwingen musste, weiterzugehen, geradeaus einfach, ja, genau. Ja, das
Es
war wie
ist
so ein Algorithmus, habe ich dann auch
ja.
gedacht, der mir dann so was vorschlägt, ja. Also Kunden, die sich so verhielten, machten auf. Wollen
Genau.
die dich auch? Wie wäre
Ja.
das dann so, ey,
Sehr gut. Ja, Wahnsinn. Aber das ist jetzt echt gut beschrieben. Das kann natürlich für den einen oder anderen bedeuten, wenn so eine Situation mal kommt, ja, quasi so eine Wachhypnose, ja, wo du dann plötzlich Dinge siehst, die nicht real sind,
ja.
schnell aus der Situation springen, ne? Also
Ja, auf jeden
wirklich
Fall. Ja.
Hände in die Beine in die Hand nehmen und weglaufen, ne?
Ja,
Aus der Situation.
total, total. Also, weil ich habe echt so gemerkt, okay, das wäre jetzt wirklich ein leichtes, eins zu werden mit diesem Bild. So, ja.
Und dann ist es eben wichtig, sich der Konsequenzen auch in dem Moment sofort klar zu werden, ja, was man da
Ja,
alles über den
total.
Haufen wirft und
Ja.
was das alles mit sich bringt.
Ja. Genau so ist es. Ja, richtig.
Wow.
Ja.
Liebe Mut, wen möchtest du grüßen?
Ja, auf jeden Fall. Mein Freund, der mich gerettet hat und sich selber, glaube ich, auch. Und ja, einfach einen sehr herzlichen Gruß aus Wien an alle da draußen, die auch Genau, nicht an Bartische mehr gleiten. Und genau, ohne
Sehr schön.
Gegenstromanlage ihr Leben genießen möchten oder werden oder wollen oder wie auch immer.
Oder das schon tun, genau.
Oder das schon tun. Genau,
Ja,
noch
toll.
besser.
Habt ihr denn mal darüber gesprochen, wie tief du da eigentlich drin gesteckt hast und wie tief oder ob dein Freund da auch tief drin steckte?
Ja, haben wir natürlich, ja. Also
Hm.
genau, ich habe also das aber auch so nach und nach halt einfach irgendwie auch erst so für mich selber zutage fördern können. Also und deswegen haben wir dann, setzen wir eben auch da immer so stückweise diese Unterhaltung halt fort. Also es war eben nicht so, dass ich das dann so auf einmal irgendwie so die ganze Wahrheit erzählt habe oder so, sondern es war einfach für mich ja auch so ein Prozess und an dem ich
Ja.
eben gerne teilhaben lasse und ja, genau.
Ja. Ist sicherlich auch mal manchmal gut, das so zu machen, ne? So stückchenweise. Gerade wenn ihr beide da raus wolltet oder rausgegangen seid. Ja, ich glaube, für den einen oder die andere ist es einfacher zu sagen, so doing, ja, hier, das ist mein Problem, auf einer Skala von 0 kein Problem bis 10, ich sterbe, bin ich bei einer 8 oder einer 9. Ja, und das musst du jetzt einfach wissen, um den Ernst der Lage auch dann
Ja,
zu
genau.
kennzeichnen. Ne? Aber wenn ihr da
Natürlich.
gemeinsam raus seid, dann war das ja auch gar nicht notwendig, von daher. Aber er hat das für dich miterkannt und du hast wahrscheinlich dieses Zeichen ja immer schon in dir gehabt und es konnte dann endlich raus. Ja.
Ja, genau. Und vor allem, also ich bin auch wirklich so froh, dass das irgendwie für ihn auch so geklappt hat, weil ich habe ihn auch so sehr angestiftet, irgendwie zum viel mehr trinken. Also als wir am Anfang unserer Beziehung, also der kam nicht so so trinkfreudig irgendwie zu mir. Ja, das habe ich ihm irgendwie beigebracht, ja.
Sie rollt mit den Augen. Ja, naja. Und Mut, hast du denn noch einen Tipp für deine Hörerinnen und Hörer?
Ja, also das habe ich natürlich irgendwie schon gedacht, dass du mich das fragst. Und damit bin ich jetzt irgendwie schon schwanger gegangen, die letzten Tage, mit diesem Gedanken, was ich dann darauf sage, ja. Aber ich glaube vielleicht, also mir hat irgendwie sehr geholfen, also so ein Forschergeist zu entwickeln. Ja, genau.
Mal auf die andere Seite zu blicken und zu gucken, was es da so
Genau,
gibt, ne?
was es da so gibt, sich wirklich so, genau, ja. Und
Klasse.
Forscher sind ja vielleicht auch so, dass sie dann irgendwas, was sie da finden, dann erstmal gar nicht so bewerten, sondern vielleicht das einfach erstmal nur einsammeln, was man findet,
Ja.
sich das in Ruhe anschauen. Und ja, genau. Man hat ja auch, also, man kann ja einfach mal davon ausgehen, dass man Zeit hat. Also, ja.
Ja, schönes Bild. Mut, ich danke dir. Ich freue mich, dass es jetzt nach einer langen Anlaufzeit so schnell geklappt hat mit uns
Schön,
beiden.
ja, freue mich
Ja,
auch.
dass wir so ein tolles Gespräch hatten, sehr, sehr tiefgreifend, wie ich finde. Ja, auch viel vom Thema ab, aber dann irgendwie, finde ich, gehört das dann am Ende doch irgendwie alles zusammen.
Richtig.
Ja, war mir eine große Freude. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute in Wien. Wann hast du dein nächstes Konzert?
Am Sonntag, aber in Linz spiele ich im Bruckner Haus.
Ah, okay. Und ihr
Genau.
spielt Bruckner, selbstverständlich.
Nein, wir spielen ein reines Frauenprogramm, also von Komponistinnen.
Oh, okay.
Genau, aber im Rahmen des Bruckner Festes, ja,
Ja,
genau. Ja.
toll. Alles Gute dafür.
Ja, danke
Und
schön.
wenn diese Folge erscheint, dann hast du das Konzert schon gespielt, erfolgreich.
Dann, okay.
Also, mach's gut.
Alles klar,
Tschüss,
gut,
Mut.
ja,
Ciao.
danke, ciao.
Vielen, vielen Dank, liebe Mut, für dieses wunderschöne Gespräch. Es war mir eine Freude, dich kennenzulernen. Und ich würde mich freuen, deine Karriere, auch deine Musikerkarriere, weiter verfolgen zu dürfen. Und bevor ich verrate, was es in den nächsten Wochen zu hören gibt, hier ein kleiner Einspieler. Wenn du manchmal glaubst, du kommst allein nicht weiter, wenn du spürst, was deine Eltern dir damals aufgeladen haben und womit du heute noch zu tun hast, wenn du merkst, dass du es allein nicht schaffst, dann denk mal an Hypnose. Hypnose kann so viel mehr, als dich dabei zu unterstützen, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu treiben oder keine Schokolade mehr zu essen. Hypnose kann dir helfen, auch tiefsitzende und schon lang bestehende Themen zu lösen und zu heilen. Für weitere Informationen ruf mich gern an oder besuche meine Seite unter www.hidw.de. In der kommenden Woche gibt es das Gespräch mit Andrea, die aus den österreichischen Alpen zugeschaltet ist. Andrea hat 2 Kinder und arbeitet 7 Tage die Woche. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten. Und die Woche darauf, so viel sei hier auch schon mal verraten, gibt es das Gespräch mit Jessica. Und da kann ich nur sagen, schnall dich an. Mich hat es fast vom Stuhl gepustet, als wir das Gespräch geführt haben. Bis es soweit ist, vergeht noch ein bisschen Zeit und bis dahin denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.